Es ist höchste Zeit für ein weiteres Blick-Ski, Après-Ski. Grüß euch miteinander. Wir werden heute unseren Fokus nicht zuletzt auf die zwei Abfahrten und den Super-G von den Männern in Quietschfeld richten. Und darum habe ich den Vorjahressieger von Quietschfeld eingeladen. Nils Hintermann. Hoi Nils.
Hoi, danke vielmals für die Einladung.
Ja, cool, wir sind happy, dass du dir Zeit nimmst. Ich meine, die meisten Leute werden es wissen. Aufgrund von einer Lymphdrüsenkrebserkrankung hast du in diesem Winter keine Rennen können, bestreiten. Du würdest ja keine Rennen mehr logischerweise in dieser Saison fahren. Bei dir drängt sich darum eine Frage besonders auf. Wie geht's dir?
Mir geht's wirklich gut. Ich glaube, viele haben es mitbekommen. Es ist seit jetzt vorletzte Woche wirklich krebsfrei. Noch nicht geheilt. Also geheilt in dem Sinn, eben, dass es weg ist. Aber man unterscheidet da zwischen frei sein von dem Ganzen und geheilt ist man dann erst nach 5 bzw. 10 Jahren wirklich. Aber jetzt schon mal schön zum krebsfrei sein. Und das ist eigentlich so ein bisschen anfängt, wieder Normalbetrieb herrschen mit Kunden und allem drum und dran. Aber darum, nein, mir geht es eigentlich sehr gut soweit, danke.
Wir werden das selbstverständlich nachher noch vertiefen, die harte Zeit, die du hast durchgemacht. Ich möchte aber gleich zuerst mit dir ein bisschen über den Skisport diskutieren. Ich nehme an, du verfolgst ja das intensiv vor dem Fernsehen. Jetzt haben wir ein Technikwochenende hinter uns. Riesenslalom und Slalom in Kranz-Kagora. Mit dem zweimal im Sieger Henrik Kristoffersen. Es hat früher im Tennis die Auszeichnung von der goldigen Zitrone vom unbeliebtesten Tennisspieler. Das hat dort meistens der Marcelo Rios gefunden, der Chilen. Im Skisport wäre es sehr wahrscheinlich so, wenn es diese Auszeichnung geben würde, dann wäre der Kristoffersen ein heisser Anwärter für diese Trophäe. Du hast als Abfahrer natürlich nicht so viele Berührungspunkte mit ihm. Aber wie sympathisch oder unsympathisch ist er dir?
Ganz ehrlich, also Kranz-Kagora habe ich jetzt nicht mega neu verfolgt, weil ich auch privat etwas kam am Wochenende. Und ich meine, ich sehe, was du schreibst, was geschrieben wird, wie geschrieben wird, aber für mich, um da jetzt eine Aussage wagen, ist, ich habe praktisch keinen Berührungspunkt mit ihm. Ich glaube, das erste Mal ein bisschen mehr geredet hatte, ist letzten Sommer in Saas Fee gewesen, am Morgen früh. Und wenn mich ein bisschen kennt, also wenn so um 4 in Bahn ist oder 4:30 in Bahn oder irgendwie etwas, bin ich jetzt auch nicht gerade
der erzähligste
Kamerad. Drum, ob er die Auszeichnung verdient oder nicht, das müssen die Leute sagen, die mit ihm tagtäglich bzw. gleichzeitig rennenfahren. Und das kann ich jetzt nicht wahnsinnig viel davon sagen.
Ich möchte gleich mit einer Aussage von ihm konfrontieren, vom letzten Wochenende, wo meines Erachtens schon ziemlich grenzwertig war. Also er hat quasi gesagt, ja, Kranz-Kagora sei jetzt halt ein Rennen gewesen, quasi das erste in diesem Winter, wo es nicht auf Setup, also auf Materialabstimmung sei drauf abgekommen, sondern auf wirklich aufs Skifahren. Und er sei halt ein guter Skifahrer. Also er hat damit quasi wollen sagen, die anderen Rennen haben Odermatt und Co. nur darum können gewinnen, weil sie das bessere Setup hatten als er.
Ja, jetzt ist natürlich auch wieder da, es ist ein bisschen schwierig, aus welchem Kontext die Frage gekommen ist. Wenn du natürlich schon irgendwie davor 10 Minuten gepiesackt hast, bis er so etwas rausbringt, ist es auch wieder etwas anderes.
Nein, er hat es nicht bei mir gesagt, er hat es im ORF gesagt. Oder im ORF. Bei einem Pariasek, den er nicht wirklich gepiesackt hat.
Okay, ich glaube, das ist, ja, wahrscheinlich tut er sich nicht ganz so einfach zum Setup so finden. Aber jetzt der Odi und Co. anzustellen, dass er der bessere Skifahrer ist wie sie und sie nur wegen aufgrund vom Setup gönnen, ich glaube, das ist ein bisschen eine stolze Aussage. Aber ja, eben am Ende vom Tag ist es. Es ist wahrscheinlich auch gut, eben, meine Berichterstattung etc. gesehen, irgendwo durch ist es auch gut, dass du so jemanden hast, wo ein bisschen die Tonalitäten aufschlägt und ein bisschen in andere Richtung weht. Weil sonst wären ja alles immer genau die gleichen. Und so hast du ein bisschen blöd gesagt, ein bisschen Kanarienvogel, aber jetzt nicht despektierlich gemeint, im Gegensatz mehr so ein bisschen als Erscheinungsbild, als anderes Erscheinungsbild, wo nicht der grösste Sympathieträger ist in der Medial. Aber man muss schon sagen, was er Palmaré-mässig geleistet hat, also gerade auch gegen den Hirscher und so, weiss jetzt nicht auswendig, was hat er, etwa 80, 70 Podeste oder so etwas?
Allein in Kranz-Kagora, oder, hat er 15 Podeste rausgefahren.
Also,
oder?
Dass ihm der Hang wahrscheinlich liegt und dort noch zusätzlich extrem gut. Mhm. Sportlich gibt es bei ihm gar nichts. Also, ich meine, auch, dass er das gewagt hat mit dem Materialwechsel von
Rossignol
auf Van Dier, also, und meine, er hat, im ersten Jahr hat er gerade Podest gehabt, also, es ist schon, also, Skifahrer kann er definitiv, wer jetzt da der beste Skifahrer ist, glaube, die Aussage, das ist, die ist wie nicht so entscheidend, ich glaube, der Erfolg und alle sprechen für sich selber, sei das für den Odi, oder sei das für einen Henrik, oder für einen Leuk, oder wer auch immer, am Ende sind es gewaltige Skifahrer und sie haben ein bisschen anders auftreten medial. Wobei muss man auch sagen, der Henrik, seine Muttersprache ist nicht Deutsch. Und für das schlägt er sich auf Deutsch extrem gut, was aber mega schwierig macht, um dann auch Sympathie etc. überzubringen, oder? Gewisse Aussagen meint er vielleicht gar nicht ganz so. Wo jetzt da nicht seine Aussagen irgendwie entschwächen oder irgendetwas, aber einfach so ein bisschen zum Kontext geben.
Gut, er ist einfach ein Heissporn, oder? Und das ist ja von dem her.
Es ist auch okay.
Es ist ja im Prinzip gut, wenn sich jemand nicht verstellt, oder? Und genau. Das ist ja ein bisschen wie in einem Film. Du brauchst die verschiedenen Rollen. Also, du brauchst auf der einen Seite
den Frauenschwarm. Ihm jetzt den Bösewicht zuzuschreiben, ist
würdest du nicht machen?
Ich glaube, für das ist es.
Also, sagen wir mal, die Reizfigur.
Reizfigur, okay, gut. Ja. Dem kann, aber es ist sicher nicht der Bösewicht.
Schauen wir. Auf das Quidfeld. Ich habe es eingangs von diesem Podcast gesagt. In dieser Woche 2 Abfahrten, 1 Super-G. In Quidfeld, auf dieser Strecke, die du im letzten Jahr in souveräner Manier gewonnen hast. Jetzt geht es ja dort vor allem um die Abfahrtskugeln. Wir haben dort 3 Schweizer vorne. Der Marc Odermatt führt vor dem Franjo von Alm und dem Alexi Monet. Der Von Almen ist 73 Punkte hinter dem Marco im Moment, bei noch 3 ausstehenden Abfahrten. Und jetzt das Quidfeld ist ja etwas, wo Überathlet Marco Odermatt bis jetzt nicht unbedingt gelegen ist. Er war in der Abfahrt noch nie besser als 7. Er hat aber vor dieser Saison nicht die viel bessere Bilanz gehabt in Val Gardena, wo er das Jahr gewonnen hat. Was würdest du sagen, wer ist jetzt wirklich, wenn wir es jetzt auf die 2 abbrechen, also oder Matt von Almen, also wer ist im Vorteil dort?
Der gefährlichste für die Abfahrt, glaube ich, ist Alexi.
Der Monet?
Ja. Definitiv.
Warum?
Er bringt mir momentan so, also gut, wenn alle 3, aber ich glaube, er bringt für mich noch ein bisschen mehr mit, die auf dieser Abfahrt wirklich könnt brutal ziehen. Aber er spielt im Kugelkampf.
Ist 185 eher Punkte hinten, oder?
Eine theoretische Chance, ja. Definitiv, aber praktisch eher eine außerstehende Rolle, leider. Ich glaube, es wäre dort möglich gewesen, dass er die 100 Punkte weniger, also ein bisschen da, wo der Franny auch ist, die wären sicher möglich gewesen. Aber jetzt zwischen Franny und Modi, ich glaube, der Franny ist ein bisschen für mich jetzt höher gestellt in Quidfeld. Mhm. Aber man hat jetzt eben gesehen, ein Odi in Gröden, wie er gefahren ist. Mhm. Ein Odi vor 2 Wochen in Gamontana. Mhm. Ich glaube, also ich wage zu behaupten, dass der Odi ganz sicher sein bestes Quidfeld jemals wird abliefern. Aber ja, ob jetzt der eine gönnt, der andere 5. wird oder 3. wird oder der 1., 2. oder im Best Case wieder 1., 2., 3. werden, das ist brutal schwierig zu sagen. Ich weiss nicht, wie die Bedingungen aussehen da oben. Keine Ahnung, ich habe kein Video nicht gesehen bis jetzt. Ich habe die Damen 1-2 Fahrten schnell gesehen. Dort hat es recht ruppig, so ein bisschen nicht, also so ein bisschen, ja, so ein bisschen fast Anti-Quidfeld eigentlich ausgesehen. Es ist sehr eisig gewesen, also gefroren, also geschmolzen und so ein bisschen gefroren, Frühlingssaft, was du dort oben eigentlich nicht so wirklich hast. Darum, das könnte dann am Oti wieder ein bisschen mehr Karten spielen, als vielleicht am Franjo, wenn man so ein bisschen, nur jetzt so ein bisschen Schneebeschaffenheit von der Saison anschaut. Bormio Kitzbühel ist jetzt der Franjo nicht zuvorderst vorne gewesen. Odi zwar auch nicht, aber der Odi weiter vorne. Darum sage ich eben, es könnte für mich ein Alexi...
Wo ja das wahnsinnig gerne hat, also genau. Wenn es rumpelt.
Genau.
Wenn es in Bormio ist, ja, es ja ist, wahrscheinlich...
Also bei mir hat es nicht gerumpelt. Ja. Ja. Also alle hat es verschlagen oder er ist gefahren wie auf Schiene. Also das ist unglaublich. Also die Fahrt ist eine von der geilsten Fahrten gewesen, die ich jemals gesehen habe. Darum, ja, ich glaube, es könnte sehr spannend werden. Und dann kommt ja nachher Sun Valley,
ja.
Wo ja für alle ganz neu ist. Und nur so vom Hörensagen ist das, glaube ich, sehr eine technische Abfahrt. Also ich glaube, es könnte wirklich mal wieder in der Abfahrt so gehen, dass es im letzten Rennen entschieden wird. Würde mich nicht erstaunen, sagen wir es so.
Was du mir gleich musst erklären, ich meine, das quitt viel, wenn du jetzt der Alex dort ganz vorne siehst, ich meine, das mit dem Rumpeln, dass ihm das entgegenkommt, das verstehe ich. Aber jetzt ist ja das eine Abfahrt, die viel Gleitabschnitte beinhaltet, viel Gleitkurven hat und dort spielt ja das Gewicht auch um, also das Lebegewicht. Dort ist es ja von Vorteil, wenn man irgendwie über 100 Kilo ist, der Franjo von Almen ist das, Marc Odermatt nicht ganz, aber ist Mitte der 90er, Der Alex Simone ist irgendwie knapp 90. Also ist irgendwas so durch physikalisch nicht ganz logisch, dass das jetzt im Monat besonders liegt.
Ja, ich glaube die Gewichtthematik, das ist ein Teil. Und der Teil, dunkel mich persönlich, jetzt ist relativ klein. Wenn man gesehen hat, ein Beat hat auch, ist mehrmals auf dem Podest gewesen dort.
Hat sein allererstes Weltcuprennen gewonnen dort.
Genau, ist auch kein 100 Kilo, ist auch irgendwo etwas bei, ich weiss es gar nicht,
irgendwie. Ja, er ist dann irgendwie 92
gewesen. 90 umeinander, hätte ich jetzt geschätzt. Ein Kilde. Also es gibt sehr viel, ein Reichelt, Eberhardt und all, das sind nicht 100 Kilo mehr gewesen, definitiv nicht. Ich glaube, ob jetzt du so 90 Kilo bist oder 100 Kilo bist, spielt keine Rolle. Darum, ich glaube, es kommt auf so viel an, eben Material, Skitechnik, das Gespür für den Ski, wo für mich etwas vom Wichtigsten ist. Darum könnte ich es auch am Rogi sehr gut zutrauen, dass er dort wirklich mal aus sich rauswächst.
Stefan Rogentin, für alle die
Skifahrerabkürzungen
nicht so gläufig sind.
Ja. Der Stefan Rogentin hat für mich eins der brillantesten Skigefühle, glaube ich, überhaupt gibt in dem Skizirkus. Wie er kann durch das Zeug durchschleichen, unglaublich. Darum könnte man sich gut vorstellen, dass er auch dort, gerade wenn er Winterhocken,
ja.
Genau. Wenn er dort die Ausfahrt gut hat und richtig Tempo mitnimmt, könnte ich mir gut vorstellen, dass er auch ein Wörtchen ganz vorne könnte mitreden. Also vom Können her definitiv. Aber Kvitfjell hat immer wieder gezeigt, dass von hinten sehr viel möglich ist. Also auch ein Marco Kohler zum Beispiel könnte es etwas werden. Oder allgemein auch ein Krobat, Micha Krobat,
und wir haben noch einen Livio Hilbrand.
Ein Livio Hilbrand, ein Dominik Paris. Also, wir haben jetzt gerade das erste Training gewesen. 1:30, die ersten 30. Also, es kann dann dort auch, auf einmal sein, dass es vielleicht auch beide mal komplett verblasst. Das natürlich nicht hoffen. Aber in Kvitfjell ist sehr viel möglich, egal wo du startest.
Du hast vorhin Stefan Rogentin angesprochen, wo wir im letzten Dezember in Biberkrieg gesagt haben, die regen es mittlerweile sehr gut miteinander.
Das war einmal anders gewesen.
Genau, es war anders gewesen. Was war das Problem mit dir und Stefan Rogentin?
Es hat nicht irgendwie etwas gegeben, wo irgendwie ausschlaggebend war, dass wir es nicht gut hatten. Wir haben es einfach, immer
nicht
wieder
gleiche,
aneinander
nicht die gleiche Wellenlänge.
Genau, einfach. Genau. Und dann sind wir zusammen in das Team gekommen. Und dann sind wir beides die Jüngsten gewesen. Also, es ist einmal, ich bin hingekommen, dann ist mal der Urs dabei gewesen, dann ist der Urs nicht mehr dabei gewesen, dann ist mal der Schild dabei gewesen, Rolle. Dann ist er wieder weg gewesen, dann ist der Rogi gekommen, der Rogi hat sich noch eigentlich etabliert und ist eigentlich immer dabei gewesen. Und so haben wir eigentlich über 2-3 Jahre haben wir die ganze Zeit das Zimmerteil gehabt. Und wir haben es wirklich, also es ist auch kein Hassliebe oder irgendetwas, wir haben es wirklich angefangen sehr gut zu verstehen. Wir sind auch jetzt noch nicht auf allen Themen auf der gleichen Wellenlänge. Ich glaube, es wäre schade oder schlimm oder schlecht, wenn das so wäre. Aber wir können sehr gut miteinander reden. Wir haben sehr spannende Gespräche. Gewisse Sachen, die vielleicht nachher er ein bisschen überbordet, gewisse Sachen, die ich nachher ein bisschen überbordet. Sind beides auch Stier zum Sternzeichen. Mhm. Also Horntier, es geht auch jetzt noch ab und zu mal aneinander.
Bei was für Themen vor allem?
Es gibt nicht spezifische Themen, wo es kann dann einfach mal so passieren.
Mhm. Und dann wird es laut?
Nein, es wird nicht laut, aber dann merkst du, einer, wo, also ich will meine Meinung vertreten, er will seine Meinung durchbringen und dann ist es halt so ein bisschen, ja,
das genau. Der Stierenkampf.
Genau. Aber wir haben es sehr gut, also auch jetzt, ich habe gestern noch schnell wegen etwas angelötet, dazu gelötet, und also wir haben es wirklich auf einer freundschaftlichen Ebene sehr, sehr gut.
Du hast in diesem Herbst irgendwann an einem schönen Dienstag ist es, glaube ich, oder Mittwoch, ein Telefonat mit dem Arzt im Walti Ofrei, der dein Leben auf den Kopf gestellt hat, innerhalb von irgendeiner Zehntelsekunde, sehr wahrscheinlich, wo er dir mitteilt hat, dass du krebserkrank bist. Was ist in diesem Moment durch deinen Kopf gegangen?
Ja, sehr viel. Also der Skisport ist, meine ich mal, direkt sehr fest in den Hintergrund geraten. Eben, wenn ich habe mit der ganzen Onkologie-Thematik nie irgendwelche Berührungspunkte gehabt. Darum, das Einzige, was man so mitbekommen hat, ist eben über Film und Serien und so, wie schlecht es den Leuten geht während der ganzen Therapie, Lebenserwartungen und. Und dann kommen halt diese Sachen auf, oder? Aber man muss ganz klar sagen, eigentlich bevor er das gesagt hat, dass ich an dem krank bin, hat er gesagt, es geht nicht ums Leben.
Okay.
Also das ist eigentlich schon mal in dem Punkt, das ist so ein bisschen der Blow gerade mal ein bisschen geschwächt, aber ja, eben.
Also er hat quasi gesagt, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute ist, es geht nicht und es ist nicht lebensgefährlich und
ziemlich,
die schlechte
ziemlich genau so. Ich weiss jetzt wirklich, also es ist, ich bin, also ich habe gewusst, es ist Dienstag gewesen, es ist Abgabetag gewesen, auch im Rahmen von der Werbewoche. Und ich habe die Woche davor schon müssen Biopsie und alles machen. Und dort, eben, wir gewusst haben, am Dienstag kommt das Resultat. Und sie haben aber gesagt, hey, es geht zum Arzt und es kommt nicht direkt zu mir. Und ich bin auch bei ihm gestanden, wo er es bekommen hat, und ich habe mich etwa 5-mal gefragt. Ich bin, glaube ich, recht lästig geworden an dem Tag. Hey, hast du etwas gehört? Und dann hat er auf einmal, ja, ich habe etwas gehört. Und dann hat man es zusammen gelesen. Also, zusammen gelesen, so. Es ist, bei mir ist irgendwie Hieroglyphen in Ziffern gewesen.
Ja, genau.
Und, für ihn, mein Herr, ist ein Top-Sportarzt. Also es gibt wahrscheinlich wenig auf dieser Welt, wo so ein gutes Netzwerk haben wie er in Sachen organisieren und so, aber er ist noch auch nicht so innere Mediziner, so ist er noch auch nicht so fungiert.
Er ist nicht Spezialist auf diesem
genau,
Gebiet.
Genau, also selbst er hat sich nicht ganz einfach da, um das Ganze zu lesen. Das heißt, er hat nicht können genau sagen, was ist jetzt die Diagnose. Er hat gesehen, es ist eigentlich sehr vieles gut, aber etwas stimmt nicht. Und dann hat er das in Abklärung bringen innerhalb von ein paar Stunden und so. Und dann hat er mir eben auf dem Weg, wo ich nach Hause gefahren bin, hat er mir eben angerufen und eigentlich das gesagt und bin dann eben rausgefahren. Also, und ich bin eigentlich recht schnell so ein bisschen in die Trance hineingekommen, aber ich mag mich gar nicht mehr so ganz, ganz genau an das Gespräch erinnern, also was eins zu eins gesagt worden ist. Mhm. Aber so ein bisschen in dem Stil, hey, ich habe eine gute, ich habe eine schlechte Nachricht. Und dann sind es, es war immer Dienstagabend gewesen, dann war es Mittwoch, Donnerstag, Freitag gewesen. Das sind sicher die 3 schlimmsten Tage vom Leben gewesen, bis jetzt. Und ich hoffe, die werden nie mehr schlimmer werden. Weil ich erst am Freitag Nachmittag habe ich Konsultation mit dem Onkologen gehabt, wo er dabei war. Und ja, er hat einfach gesagt, hey, schau, geh nicht googeln oder irgendetwas. Schreibt die Fragen auf, also auch meine Frau schreibt euch die Fragen auf, was sie haben. Nehmt alles mit, die Onkologen nehmen sich wirklich mehr als genug Zeit, um das wirklich komplett durchdiskutieren und alle Optionen und. Und dann ist es halt mehr. Ich habe mit der Frau auch noch gesessen. Und dann, ja, am Anfang mal die Eltern von mir, Brüder, Schwiegereltern und so. Und dann alles so ein bisschen die Sachen, die eigentlich nicht machen willst. Und dann so ein paar für mich grosse Entscheidungsträger, was Ski anbelangt, Hauptsponsor anbelangt, Verband anbelangt. Und ich einfach auch gerade wollte, direkt ins Boot, weil dem Abend bin ich noch irgendwie, es ist so noch nicht greifbar gewesen und irgendwie noch nicht wirklich realistisch. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, es ist auch das ein oder andere Bier geflossen an dem Abend.
Und das hilft gar in dieser Situation.
Nein, eigentlich nicht, aber ich habe einfach so, in dem Moment ist mir so alles eigentlich gleich gewesen. Und darum habe ich dann die Telefon vor allem an dem Abend eigentlich alles gemacht, weil ich wusste, hey, wenn ich morgen aufwache, ich hatte den zweiten Tag der Werbewoche noch, wo ich irgendwie, es hat zum Glück nicht mehr mega viel gehabt, es sind 5, 6, 7 Shootings gewesen und mehr nicht mehr. Und
ich wusste, aber du hast immer noch müssen auf Knopfdruck lächeln und posen.
Ja, und nicht und nur Sachen. Auf Knopfdruck, sondern eigentlich, wo ich ins Parkhaus reinfahre, bis ich zum Parkhaus rausfahre, weil ich habe nicht wollen, dass es, also ich bin selber noch nicht wirklich ready gewesen, um das dann face-to-face jemandem können zu sagen. Und ich habe mir es auch nicht wollen anmerken lassen. Und ja, und dann ist so ein bisschen mega schwierig gewesen. Also nicht nur, um mit der Diagnose können, dann umzugehen, sondern auch müssen die Teamkollegen und die Sponsoren und so einfach fast ein bisschen ins Gesicht hineinlügen, was überhaupt nicht mit meinem Naturell entspricht. Mhm. Aber eben, ich bin nicht ready gewesen, um das zu sagen. Ich wollte selber kontrollieren, wie kommt das Ganze raus. Also gar nicht böse gemeint, aber du hast so viele Informanten und ich habe einfach, und ich weiss, du würdest es nie machen, aber ich wollte es kontrollieren. Also,
du hast Angst gehabt, dass ich es vor nicht, dir rauslabe.
Nein, jetzt, du nicht, bei dir hat es keine Angst gehabt, aber es gibt noch andere im Skizirkus, wenn das, was, also andere Medien, wo ich nicht gewusst hätte, wenn sie das mitbekommen hätten sie das vielleicht nicht einfach früher rauslassen, oder? Darum haben wir es wirklich, also ich glaube so 5, 6 Leute, die das gewusst haben. Und mehr eigentlich nicht. Ich habe das Team eigentlich auch erst am Abend, bevor ich es gesagt habe, informiert. Ja, aber das hat mir wirklich, das ist mir ziemlich auf den Magen geschlagen, eben, dass ich dort niemandem kann sagen kann. Ja, ich lüge eigentlich die Leute nicht gern an, wirklich nicht. Also jeder, der mich kennt, weiss, ich bin
sehr
ein ziemlich geradlinig und direkter Mensch, sei das oft positiv, aber oft auch negativ. und darum, das ist sicher keine einfache Zeit gewesen. Ich bin dann froh gewesen, dass es draussen war, dass ich dann so ein bisschen einfach auch für mich sein.
Ich glaube, ich habe die Situation, die du durchgemacht hast, einigermaßen nachvollziehen, weil ich habe im Frühling 2019 habe ich eine Diagnose bekommen, die nicht unähnlich war. Multiple Sklerose, mir hat mir dann gesagt, quasi auch gute und schlechte Nachricht, oder? Du hast MS, das ist die schlechte, aber die gute ist, du hast eine ziemlich milde Form. Also der Neurologe hat dann bei mir gesagt, er wäre überrascht, wenn ich jemals nochmal einen Schub hätte. Hat bis jetzt so recht gehabt. Und das hat mich dann auf Holz geklopft, genau. Und das hat mich dann auf der einen Seite auch natürlich beruhigt. Auf der anderen Seite weiss ich noch, ich habe 2 Wochen lang habe ich sehr, sehr schlecht geschlafen. Bin zwar aber relativ zeitig eingeschlafen, aber dann am Morgen um 2 bin ich wieder erwacht und dann hat es einfach im Kopf gedreht. Und ich bin dann einer gewesen, wo ich gegoogelt, MS-Verlauf, milde Form und so weiter, was man eben nicht machen sollte. Wie hast du geschlafen die ersten Wochen?
Ja, ich glaube nicht. Ich glaube, seit der Diagnose bis jetzt eigentlich durch war, habe ich nie mehr wahnsinnig gut geschlafen. Es ist nachher so ein bisschen kurz bevor, also was draussen war und bevor die Infusion, also die Chemo angefangen hat, dort hat es dann schon noch 3, 4 Nächte gegeben, wo ich eigentlich wirklich gut geschlafen habe. Wo ich auch gewusst habe, hey, das ist jetzt wirklich extrem wichtig, dass ich da wirklich auch viel und gut kann schlafen. Und das hat auch viel gebracht, aber nachher, sobald die Infusionen losgegangen sind, ist Schlaf, also ich hatte jetzt nicht so etwas gehabt wie du, dass ich irgendwie nicht einschlafen konnte und nicht durchschlafen konnte. Ja. Aber ich habe einfach keine Schlafqualität mehr gehabt. Der Körper hat so zu kämpfen gehabt die ganze Zeit und ist wirklich immer in einem Fight gewesen für sich selber. Und durch das einfach auch sehr einen höheren Puls die ganze Zeit. Ich habe wie geschlafen, aber es ist keine Qualität dahinter gewesen.
Oh, böse Träume. Hört man ja oft.
Das habe ich nicht. Mit dem habe ich eigentlich allgemein wenig bis nie Mühe gehabt. Also eben ab und zu geht es mal, dass du irgendeinen Scheisstag träumst. Aber das ist jetzt nicht jetzt eine böse Träume, so in dem Sinn, dass ich aufgrund von dem immer verwacht bin oder so. Nein, ich habe wirklich eigentlich sehr gut durchgeschlafen. Immer so ein bisschen nach den Infusionen. Die ersten 2-3 Tage bin ich brutal müde gewesen. Also bin ich zwischen 8 und halb 9 Uhr habe ich geschlafen und bis um 5-6 Uhr durchgeschlafen. Aber sonst eigentlich eben von der Schlafzeit her genug, aber einfach keine Qualität dahinter, weil der Körper so am Arbeiten war und so viel Stress hat, dass es einfach keine Qualität drin war.
Was würdest du jetzt rückblickend sagen, weil es ist die schlimmste Phase gewesen?
Also rückblickend, also das Wichtigste ist eigentlich, dass ich extrem viel Glück hatte. sei das mit der Diagnose, sei das mit dem Verlauf. Also ich habe auch von den Ärzten gehört und so. Man bekommt etwa so einen Katalog an 4 Seiten, also ein halbes Buch eigentlich, wo nur Nebenwirkungen beschrieben sind. Und wenn man sich dort dann so mal anfängt, ein bisschen durchblättert und so ein bisschen genau anfangen lässt, muss ich sagen, eigentlich habe ich gar keine Symptome, also gar keine Nebenwirkungen gehabt. Es ist so, glaube ich, für mich jetzt die schlimmsten, also es sind auf dieser ganzen 2 Monate Chemo, die ich hatte. Also ich hatte 4 Infusionen insgesamt gehabt und immer 2 Wochen Pause dazwischen. Mhm. Und ich glaube, die schlimmsten 2 waren wirklich die 3. und die 4. Die ersten 2 hatte ich praktisch gar nichts gehabt. Auf der zweiten. Ja, genau. Und die ersten 2 hatte ich gar nichts gehabt. Einfach eben mit dem Schlaf sehr müde. Ich bin ja noch am Studieren nebendran. Das ist kompliziert geworden, weil ich habe Mühe gehabt, mich konzentrieren. Also so ein bisschen wirklich an einem Tisch sitzen und irgendwie an den Laptop oder am Bildschirm zu gehen und wirklich arbeiten, das ist mir brutal schwer gefallen. Und nachher die 3. und die 4. Infusion, dort sind dann auch so ein bisschen, ich glaube, Leukozyten oder Lymphozytenwerte ein bisschen durchab. Haben wir mit so Immunsystem-Booster müssen arbeiten. Die haben wiederum so ein bisschen Grippesymptome ausgelöst gehabt dazu angenommen. Also von so ein bisschen,
Gliederschmerzen,
Schüttelfrostschübe. Und dann hat eben auch, und dann ist immer so ein bisschen, es hat eigentlich immer so angefangen, es war eigentlich die 3. Infusion gewesen. Und nachher habe ich gewusst, so zwischen 48 und 72 Stunden ist eigentlich kein Problem, einfach müde. Und nachher haben eigentlich Nebenwirkungen angefangen. Und das ist eben, also ich habe dann so jeweils so 2-3 Tage gehabt, wo man, dort bist du am Morgen früh aufgestanden. Es ist einfach nur schlecht gewesen. Mhm. Also nicht so, dass ich nie müssen übergehen zum Glück, aber einfach wirklich so, ganz ein komischer Magen und dann, ja, genau. Und dann wirklich dort, das ist schon so 2-3 Tage, wo ich mir Mühe, also schwer da habe, um nur schon irgendwie von Bett auf Couch rüberzukommen. Mhm. Aber eben am Ende, wir sind da nicht ausgefallen oder nicht so, dass es hat müssen wirklich weg, also abhauen. Der Alltag ist eigentlich bis auf die wenigen Tage mehr oder weniger komplett normal, bewältbar gsi. Und ja, wir können mit Freunden mal etwas machen, mal das Zweite etwas machen, ich konnte mal da etwas go essen oder so. Also ich konnte relativ viel machen und darum ist es nicht ganz so schlimm gewesen, weil eben, was man auch gehört, was auch die Ärzte erzählt haben, für wirklich Straubenverläufe. Also von dem bin ich weit, weit weg und weil ich die Geschichte jetzt ein bisschen durchgemacht habe, wollte ich niemandem anmassen, wo wirklich schwierige Zeiten durchgemacht hat, dass ich bei mir von schwierigen Zeiten rede. Vom Verlauf her.
Aber wenn man zuerst mal so eine Infusion gesteckt bekommt und nachher sieht man ja dort, oder durch die durchsichtigen Schläuche, was dort jetzt in den Körper reingelassen wird.
Ja, und dann wird auch gesagt, eben so bei dem Medikament, ja, falls jetzt irgendwo brennt oder irgendetwas, sofort melden. Oder sofort sagen, das möchte ich dann auch selber über eine Spritze und nicht einfach über einen Infusionsbeutel. Weil dann einfach das ganze Gewebe rundherum auch kaputt gehen und so, wenn nicht wirklich gut in der Arterie drin bist und so. Und ja, es ist, also es ist, ja,
das,
also.
Es ist ja farblich, glaube ich, nicht so anmächelig.
Nein, also,
sieht ziemlich also giftig aus.
Drei von vier sind neutral, weiss. Mhm. Und eins ist, ja, ist rot. Also, es ist, ja, also, du siehst das Gift wirklich schon. Aber, ja, wenn du so etwas bekämpfen musst, du halt das einfach machen. Und eben, ich habe sehr viel Glück gehabt, dass es nur das war, was so gut, heilbar und auch bekämpfbar ist, oder? Und darum, ja, ich bin jetzt mit dem Minimum, das nur geht für so eine Erkrankung, für so eine Diagnose eigentlich durchgekommen. Nicht nur Chemo, sondern auch von der Bestrahlung her. Und auch dort nicht nur von den Einheiten das Minimum, sondern auch wirklich von der Dosis her. Und darum, ja, eben, am Ende habe ich jetzt zurückgeschaut und gesagt, hey, es ist alles gut gegangen, es ist alles gut gekommen jetzt und ich habe relativ einen harmlosen Verlauf gehabt und ja, da darf man sich sehr, sehr glücklich schätzen, dass es so durchgegangen ist.
Darf man, aber obwohl es verhältnismässig glimpflich gegangen ist, das ganze Kindergeburtstag ist es ja nicht gewesen.
Nein, das ist so.
Wenn man so etwas durchgemacht hat, tut man sich da nachher über gewisse Sachen, wo man sich früher brutal hat aufgeregt, weniger aufregen, weil man sagt, hey, es ist verhältnismässig. Ist es nicht so wichtig oder bist du schon wieder in dieser Phase drin, wo du funktionierst wie vorher?
Also ich funktioniere sicher wie vorher wieder. Also sicher körperlich bei weitem noch nicht da, wo ich war. Bin. Aber ich glaube, gerade so Mindset-Geschichte, das verändert sich wahrscheinlich fürs Leben lang. Also ja, ich reg mich jetzt über Sachen auf. Ja, das ist ja so. Aber man schätzt gewisse Sachen einfach auf einem ganz anderen Level. Aber ich habe jetzt, Montana habe ich darf, auf die Piste gehen, besichtigen. Und nur schon am Morgen früh dürfen aufstehen, ein Sessel dürfen auf, jetzt nicht so in den Sonnenaufgang rein und die Piste dürfen runterzurutschen, denke ich so, wow, ja, das ist so die letzten Jahre, ist das einfach so blöd und ganz blunt gesagt, einfach so Standard geworden irgendwann. Und also das ist etwas, da könnte mich jedes Mal zwicken, wenn ich die Bilder oder so anschaue. Es ist so schön gewesen und es hat so viel Spass gemacht und freue mich so fest, um wieder dürfen, dann auch wieder so Skifahren, ja.
Der Hans Knaus, der für den ORF als Co-Kommentator im Einsatz war, jetzt bei dieser WM Hauptprobe in Grand-Montana bei diesen zwei Weltcuprennen, hat zu mir gesagt, hoffentlich kommt der Hintermann zurück bis zur WM 27, weil das ist ihm auf den Leib geschneidet.
Ja, es würde mich natürlich freuen, wenn man deren Aussage, ich würde sie natürlich so unterschreiben. Aber das werden wir sehen. Es läuft noch viel Wasserfluss drauf bis dahin. Wenn wir zuerst mal schauen, dass ich wieder körperlich so fit wird, dass ich überhaupt wieder kann richtig einsteigen mit dem Team. Das ist mal eigentlich das nächste Ziel bis im August. Und dann muss man schauen, hey, wie zum Körper gehen, wieder wirklich in der Höhe mit Skibelastungen. Auch da ist ja keine Skikunde mehr vorhanden, oder? Und auch in dem Sinn, auch keine Resistenz mehr, dass man diese Belastungen so kann standhalten, oder? Und darum, das ist jetzt alles ein bisschen Step by Step mit dem Ziel, ja, können im Beaver Creek oder wo dann auch immer der Saisonstart sein wird, dort wieder können dabei sein. Ob das realistisch ist, keine Ahnung. Also jetzt ist wirklich sehr, sehr kurzfristige Ziel. Und das nächste ist wirklich, dass man den Körper wieder da anbringen, dass man kann sagen, hey, jetzt macht es wirklich Sinn, um wieder Vollgas können Skifahren. Und das ist August.
Also du hast jetzt keinen detaillierten Fahrplan im Kopf.
Gibt's
bis
nicht.
Im August, oder?
Den gibt's nicht. Ja. Also wir sind mit Wissenschaftlern und allem, Konditrainer und allem drum und dran, sind wir wirklich dran, um einen Weg dorthin zu finden. Mhm. Aber es ist nicht, nicht um das schmälern, aber nicht, es ist kein Kreuzbandriss oder kein Bruch, wo ich mich sehr gut damit auskenne, leider. Es gibt keinen Fahrplan. Also es gibt sehr, sehr wenige, die so etwas gemacht haben. Es gibt noch weniger, die im Spitzensport gewesen sind. Es gibt keinen, der im Skisport gewesen ist. Ich kann es vielleicht am ehesten noch mit Hockey ein bisschen vergleichen. Da gibt es ja den einen oder anderen, also den einen vor allem. Es gibt auch den Handballer. wie heisst er?
Also im Hockey ist ja eines der berühmtesten Beispiele der Koivu, oder?
Genau, Koivu.
Ja.
Und jetzt ist mir gerade der Name empfohlen, von der Handball, ein Schweizer. Spielt jetzt gerade bei Luzern oder so etwas. Davor gerade bei Kadetten Schaffhausen gespielt.
Ich habe mein Handball-Wissen,
er hat sogar noch geschrieben.
Zürich 1989 auf.
Nein, er hat mir sogar noch geschrieben.
Handball ein bisschen aber, aus den Augen verloren.
Jetzt, aber es ist auf für jeden ganz etwas anderes. Auch der eben, wie man es vertreibt, wieder der Einstieg ins Kondi, wie viel kann man machen, Belastbarkeit und. Und es ist einfach, man muss auf ganz andere Sachen Wert legen jetzt, auch so ein bisschen vom Tracking her, als man davor gehabt haben. Und darum, es gibt nicht so einen genauen Fahrplan. Der Fahrplan ist Vollgasfit im August.
Jetzt gibt's ja, wenn man so eine Diagnose überkommt, könnte ich mir vorstellen, oder, dann sagen ja alle, ja, Nils, wir machen alles für dich, wenn du irgendetwas brauchst, oder Leute sofort da, wir werden das entsprechend einleiten. Merkst du das auch jetzt, die Unterstützung vom Team? Oder ist das zum Teil schon ein bisschen vergessen gegangen?
Boah, das ist schwierig zu sagen. Also, ich glaube, bei den Athleten definitiv nicht. Ich glaube, was man wirklich auch muss sagen, wo ich mich immer noch nicht bedankt habe, und er weiss das gar nicht, dass mir das so viel bedeutet hat, ist Urs Lehmann gewesen. Wo ich die erste Infusion hatte. Er ist zwar am Tag davor auch operiert worden, also ist naheliegend, also wir sind nahe aneinander gewesen, aber er hat die Zeit sich nicht müssen nehmen. Aber er ist sogar noch aufgekommen in die Onkologie, hat auch so gefragt, hey, also nicht mich, sondern der Walter und so, ja, und dann ist der Walter zu mir gekommen, hey, dürfen wir schnell Hallo sagen kommen und so. Und ich glaube, die Unterstützung vom Verband ist sicher da, definitiv. Wie es jetzt dann sein wird mit Kondi, Extra-Trainings, eben, also weißt, es ist nicht so, dass man das nicht könnte planen, glaub, sondern mehr eben, wir wissen nicht, was ist überhaupt planbar und was macht Sinn. Macht eine Kondi-Woche in Mallorca, wie wir sie jedes Jahr haben, im Mai, macht die überhaupt Sinn, dass ich dort mitgegangen oder nicht? Ich glaube, das sind alles Sachen, die man sehr extrem kurzfristig entscheiden müssen.
Was kannst du denn im Moment schon machen? Also
jetzt machen wir sehr viel an Kondi. Also es ist schon relativ normal Betrieb, aber körperlich bin ich natürlich nicht dort, wo ich war. Ja. Also bin ich nachher im
Anfang. Also wenn wir jetzt vergleichen, die Stand letztes Jahr um diese Zeit zum Stand jetzt?
Boah, also wahrscheinlich, ohne jetzt das übertrieben sagen, wahrscheinlich zwischen 50-70%.
Wo der fehlen.
Wo man fehlen, ja. Oder eher zwischen 60-70%, wo man fehlen, definitiv. Und bin ich nur schon im Mai dann da, um sinnvoll können in ein Teamkonstrukt einzusteigen? Das sind alles Fragezeichen, wo man extrem kurzfristig, wo auch die Trainer sich darauf einstellen, dass wir extrem kurzfristig müssen agieren müssen. Eben, gerade das Mallorca, macht es überhaupt Sinn, dass ich dort mitkomme? Also weißt, nicht macht Sinn, dass es wahrscheinlich, ich kann schon eine Woche lang trainieren, aber kann ich die Belastung so schon in Kauf nehmen, wo die anderen in dieser Woche machen, ohne dass es mir schadet und ohne, dass ich nachher die anderen irgendwie anfangen zurückheben, weil wir irgendwie kürzere Routen machen oder sie langsamer fahren müssen, weil ich nicht im Windschatten anmachen. Eben, das sind alles Sachen, die müssen sie jetzt, die müssen sie jetzt aufgleisen, aber eben mit dem Wissen, hey, kann gut sein oder die Wahrscheinlichkeit ist sehr gross, dass ich eine Woche davor sage, hey, das macht keinen Sinn. Und darum, das ist nachher genau das Gleiche mit dem Skifahren auch, oder? Auch wenn man nachher weiterführend denkt, Südamerika, wir schlafen auf 3000 Meter, bist 18, 19 Tage dort, machst vielleicht drei Tage Pause, machst, bringt das etwas, dass ich dort mit, eben, das sind alles Sachen, die man nicht wissen, und es gibt eben keinen Fahrplan, um zu wissen, weißt, ob es überhaupt möglich wäre, rein erfahrungsbasiert. Und darum, das sind alles Sachen, die man jetzt ein bisschen rausgespüren und rausfinden.
Jetzt sind deine Teamkollegen wahnsinnig erfolgreich in diesem Winter. Einer von der erfolgreichsten Winter seit den goldenen 80er Jahren. Riesene Ski-Euphorie in diesem Land. Alle haben wahnsinnig Freude. Jetzt muss ich aber gleich sagen, es ist ein Einzelsport. Und ich meine, für dein Standing sind in dieser Mannschaft, sind die Erfolge von deinen Teamkollegen nicht wahnsinnig hilfreich. Ich meine, du bist, wo du gegangen bist im letzten Frühling, nach dem Sieg in Quidfield, bist du in dieser Abfahrtsmannschaft Nummer 2 gewesen, oder hinter Marc Odermatt. Jetzt in diesem Winter mit Monet, mit Von Almen, mit Mürisier, 3 weitere Sieger dazugekommen. Du hast einen Stefan Rogentin, der sehr, sehr konstant fährt, von hinten drücken Junge wie Hildbrand und so weiter. Also das heisst im Klartext, du wirst nicht gross Zeit bekommen, dich wieder irgendwas durchzutasten, sondern du wirst gerade müssen liefern, sonst ist dein Platz in dieser Mannschaft in Gefahr.
Ich glaube, der Platz in dieser Mannschaft ist nicht gerade in Gefahr. Das glaube ich nicht. Also vor allem auf dem Schnee glaube ich das nicht. Es ist allen bewusst, was ich durchgemacht habe. Es ist nicht nur Amenidi als Speedchef bewusst, sondern es ist nachher eben, das geht nachher so als Leiter ein bisschen weiter rauf, über einen Tom Stauffer, über einen Hans Flatscher, über bis zu einem Walter Reusser, also irgendwo durch.
Und den Urs Lehmann.
Und den Urs Lehmann natürlich. Ja, er ist ja operativ nicht ganz so der, ja,
aber er hat gleich ein gewichtiges Wort, das
er mitreden. Absolut, absolut. Ja. Ich glaube, man kann nicht erwarten, wenn ich im Ende November, Anfang Dezember, wann auch immer und wo auch immer der Start von der Saison sein wird, dass ich da anknüpfe, wo ich letzte Saison aufgehört habe. Also nicht einmal, ja, ich meine jetzt nicht einmal mit einem Sieg, sondern Top 5, Top 10 umeinander. Ich glaube, da sind wir, da muss man von jetzt weg schon anfangen, einen Realitätscheck machen und sagen, hey, das ist es nicht. Ich glaube, wenn ich im ersten Rennen in 30 reinfahren, oder in 25 oder in 20, ist das wahrscheinlich der grösste Erfolg, den ich jemals geleistet habe, nachdem. Und ich glaube, die Zeit wird mir vom Verband auch zu einem gewissen Massen geben. Problematisch wird es, wir sind jetzt 7 in der 30. Wenn ich nicht ganz falsch, wenn ich mich nicht ganz falsch informiert habe, ist ein Hildbrand hat wieder den Fixplatz. Und ich glaube, ein anderer, glaube ich, auch. Nein, ich glaube, der Hildbrand ist fix, oder nicht? Der kann doch gar nicht mehr verdrängt werden für den Fixplatz.
Mehr oder weniger, ja.
Und der Michano auch.
Ja. Ja. Ein Zürcher Landsmann von dir, genau, 22-Jährigen.
Genau. Genau. Problematisch wird eher, wenn nachher außerhalb von denen jemand so wie die 30 fahren, wo der nachher auch in den 30 drin wäre. Dann muss ich sicher mit dem anderen anfangen, Quali machen, um einen Startplatz. Das ist gar kein Thema. Solange die anderen einen Fixplatz haben, kann man dort, also, ich wollte jetzt da nicht am Verband das Wort ins Maul legen, aber denke ich mal, werden sie, das auch so sehen, dass gewisse, dass ich etwas gewisses Spatziges bekomme, bis zu einem gewissen
Punkt. Also, ein gewisser Bonus, oder?
Ja, ich glaube nicht, Bonus, man, wir wissen beide, wo ich gsi bin. Und ich habe doch, es sind 7 Podeste gsi, 3 Siege mittlerweile. Also ich habe schon auch relativ viel gehabt. Aber jetzt seit 3 Jahren bin ich in der Top 10 von der Weltrangliste. Also Top 7, Top 6, Top 6. In der Abfahrt. Also, ich habe mir vorne relativ stark etabliert. Und ich habe auch absolute Ambitionen, um wieder dort führen zu kommen. Aber eben jetzt von Dezember weg reden, hey, ja, er ist ein Top 5 oder Top 10 oder Top 3 Fahrer gsi. Er muss gerade wieder dort sein. Ich glaube, das weiss jeder genug gut, dass es das nicht der Fall sein wird.
Weisst, ich erinnere mich einfach an die Zeit von einem Daniel Albrecht, oder? Wo sein schwere Sturz in Kitzbühel 2009 hatte, als amtierender Weltmeister in der Kombination und Vize-Weltmeister im Riesenslalom. Und da hat man ja dort auch gesagt, ja, der hat alle Zeit, oder, von der Welt.
Nein, alle Zeit.
Ist nachher zurückgekommen in seinem ersten Riesenslalom in Biberkrieg, ist er in die Top 20 reingefahren. Sensationelles Ergebnis. Aber dann, beim zweiten und beim dritten Rennen, oder, hat es schon nicht mehr, mal einmal ist er noch in 30 gefahren, aber nachher nicht mehr. Ja, und dann ist er halt einfach relativ schnell gegangen, oder, und der Dani Albrecht hat keinen Platz mehr gehabt.
Oder? Nein, also, wir reden und wir bewegen uns im absoluten Leistungssport, wo man als Sportler, als Athlet definitiv in eine unter Anführungszeichen, ein bisschen überspitzt gesagt, ein bisschen in einen Lieferzwang reinkommt. weil sonst bist du weg. Und so wie wir jetzt das hier auch gesehen haben, oder allgemein die letzten Jahre, es kommen immer wieder neue, die einem können ersetzen können. Definitiv. Vielleicht ist es nicht gerade eine Note, aber der Rest ist ersetzbar. Mhm. Gerade mit der Mannschaft, die wir haben. Weil es hat immer, wenn jemand nicht geliefert hat, jemand anders immer gerade geliefert. Mhm. Und darum, also ich kann nicht eine Saison lang Zeit, um ein bisschen hinten dran herfahren. Das ist mir bewusst. Ich rede jetzt da von, keine Ahnung, 2, 3, 4 Abfahrten, um irgendwo durch, weißt du, auch nicht nur, wieder drin hineinzukommen, also vom Skifahrerischen her, sondern auch einen Rennrhythmus wieder anzubringen, den Ablauf wieder anzubringen für ein Rennen an, das Mentale, das Körperliche, also das Körperliche, die körperliche Readiness am Tag davor zum Rennen fahren, nicht jetzt allgemeine körperliche Status. Und ich glaube, die paar Rennen, also sagen wir sicher so bis Neujahr umeinander, die Videos vom Verband, gehe ich jetzt schwer davon aus, auch bekommen, solange jetzt nicht eben kein anderer Fixplatz mehr da wäre und jemand anders auch noch gerade fix in den 30 drin sein wird.
Du bist dir ja harte Zeiten gewohnt, quasi von Kind auf. Du hast erstens einmal als Zürcher Unterländer bei den ersten Skirennen mit den Bergler in der Schweiz hast nicht viel Kredit genossen, dann bist du relativ früh, hast du dein Elternhaus verlassen. Bist auf Österreich. Ich glaube, mit 10, oder?
Genau.
Und ich könnte mir vorstellen, als Schweizer in Österreich, wenn ich betrachte, sehe, wie ehrlich, wie direkt, wie böse das Kind in diesem Alter sie sind, hast du wahrscheinlich ein paar unschöne Sachen, die müssen anhören.
Das auf jeden Fall. Aber am Ende des Tages, eben, wenn man nachher die Geschichte jetzt sieht, nichts passiert vergebens. Und nichts macht man vergebens. Und all die Sachen, die dort waren, werden mir in den nächsten Monaten auch wieder helfen. Und in den nächsten Jahren, die kommen. Und darum, ja, es war eine Lebensschule gewesen, wie wahrscheinlich nichts sein wird im Leben. Und darum, nein, ich freue mich jetzt, auf was kommt. Wird es hart? Definitiv. Wird es die härteste Zeit sein von mal sicher meiner sportlichen Karriere? Hundertprozentig. Also auch nur schon den Körper wieder dort aufzubringen. Wird extrem viel Aufwand sein und mit sehr viel Schweiß verbunden sein. Aber ich freue mich mega drauf. Ich bin noch nie so motiviert gewesen, um jetzt da wirklich richtig Gas zu geben. Also wir haben jetzt schon 1,5 Monate lang wirklich können Maschinen langsam wieder ein bisschen rauffahren und mehr Volumen auch und so reinbringen. Und der Körper verträgt es von Tag zu Tag besser, erholt sich auch schneller, auch durch die Woche durch und von Woche zu Woche auch, nimmt die Erholung nicht allzu fest ab, drum, beziehungsweise die Regeneration vom Körper. Und all die Sachen, die gewesen sind und die ich durchgemacht habe, all das hilft einem im Leben. Das ist bei dir nicht anders, bei mir nicht anders. Es tönt einfach ein bisschen außerordentlicher mit Österreich in jungen Jahren, aber ja. Nicht nur Österreicher, auch da können Kinder ziemlich skrupellos sein, sagen wir es mal so. Oder so ein bisschen begrenzte Empathie mitbringen.
Du musst gleich schnell sagen, was war das einschneidendste Erlebnis, das du gehabt hast in dieser Zeit? Du bist ja zuerst, oder? Du bist an einer Skihauptschule im Vorarlbergischen, ja. In Lech, oder?
Nein, in Montafon.
Oder in Montafon.
Genau.
Und nachher bist du auf Stams, Skigymnasium.
Ja, aber Stams bin ich nicht lang gewesen.
Ja.
Stams bin ich nur ein halbes, dreiviertel Jahr gewesen. Das hat mir einfach nicht gefallen.
Ja.
Das war nicht meine Welt gewesen. Also, ich bin mit dem damaligen Direktor, wie hat er geheissen? Staudinger oder Staudacher? Ich glaube, Staudacher. Staudinger sind,
ja.
Das sind die mega zwei Lieben, das Ehepaar. Die sind ja unter anderem die, die in Engelberg, eigentlich so ein bisschen das Ganze so ein bisschen in der Gründung mitgewirkt haben. Und auch so ein bisschen, glaube ich, einen Grundstein gesetzt haben dafür, dass Engelberg das ist, was heute ist. Und mit dem Staudacher, also, ja. Also ich bin auch heute noch nicht der grösste Fan von ihm, er glaube auch nicht von mir. Und lassen wir es bei dem sein, es ist nicht meine Schule gewesen. Es hat mir einfach keinen Spass gemacht. Es ist ein grosser Apparat, wo viel Sinn für Empathie und auch, also nicht nur ich finde, bei Sportlern ist es immer extrem wichtig, dass es geht, es gibt, klar, es gibt die sportliche Ausbildung, es gibt die schulische Ausbildung, aber im Sport, also wie bei allen auch, beim Sport, glaube ich, ist es noch wichtiger in dem Alter, dass es also eine persönliche Ausbildung, also Persönlichkeitsentwicklung gibt. Und das, finde ich, hat sowohl Schunz wie auch Engelberg extrem, machen das extrem gut. Sie legen sehr viel Wert auf das, dass das ist. Und Stamms, zumindest dazu, wenn ich war, ist das eigentlich so scheißegal gewesen. Sie sind nicht die Grössten und die Besten gewesen. Sie haben immer so gross angepriesen, ja, sie passen sich nicht am ÖSV an, sondern der ÖSV passt sich sicher an. Und das ist, ja, da sieht man eigentlich so ein bisschen, wie sie dazu mal auftreten sind. Mhm. Eben heute, keine Ahnung mehr, ich bin nie mehr dort gewesen, ich habe mich nicht mehr wirklich
aber
gross...
Aber wenn es immer noch so wäre, könnte das eine Erklärung sein, warum dass der ÖSV im Moment nicht mehr
nein, ich glaube, so würde ich jetzt definitiv nicht gehen. Ich glaube, der ÖSV, auch wenn es momentan vielleicht erfolgsmässig nicht ganz so gut aussieht, es ist extrem wichtig für uns, dass der ÖSV erfolgreich ist.
Je mehr Nationen oder, in diesem Skisport erfolgreich sind, umso
absolut,
besser.
Absolut, aber gerade
für das internationale Ansehen
genau.
Ist das wichtig und je internationaler das Ansehen ist, umso besser könnt ihr euch vermarkten.
Genau. Also nicht immer so kritisch sein zu den Österreichern, aber bitte auch mal ein bisschen freundlicher sein.
Nein, aber es ist ja Fakt, oder? Ich meine, ich bin zu einer Zeit als Reporter in den Zirkus gekommen, wo die Österreicher am Patschenkofel einen Neunfachsieg
genau.
gefeiert, oder? Ich habe es erlebt.
Und in diesem Moment dürfen wir nicht allzu böse sein, immer zu der Schweiz.
bin immer sehr human mit euch umgegangen, auch in den Krisenzeiten.
Ja, nein, aber nein, das ist extrem wichtig für uns, dass die Österreicher auch gut geht und dass die auch Erfolg haben. Ich glaube, sie prägen den Skisport oder haben den Skisport in den letzten 35, 40 Jahren extrem geprägt mit den Schweizer zusammen. Und darum freue ich mich wirklich auch wieder, dass es bei ihnen auch wieder eine Aufwärtstendenz jetzt drin hat. Und ich traue natürlich auch dem Winz extrem viel zu, jetzt in Kreditfeld, muss man auch ganz ehrlich sagen. Ja. Und dann gehen ja Gerüchte um, dass ein Mottl, Matthias Meier, allenfalls zurückkommt. Yes. Würde dem Team sicher auch sehr gut tun.
Ja.
Und ich glaube, sie machen sehr viel richtig dort, auch. Auch wenn sie jetzt ein bisschen eine Durststrecke gehabt haben oder noch haben, es gibt immer phasenweise, wo es am Verband sehr gut läuft und dann am Verband ein bisschen weniger gut läuft. Weil du hast halt einfach irgendwo durch, hast nachher den Erfolgsträger, der irgendwann ein bisschen die Jahre kommen, die beim Rücktritt sind oder den Rücktritt sogar geben. Und dann, das ist ja das gewesen, wo ihr Medien auch so ein bisschen oft uns gefragt oder kritisiert haben, wo ein mehr oder weniger gleichzeitig ein Beat, ein Jenks, ein Mauro und ein Marc Gisin aufgehört haben. Und dann sind so Odi und ich. Und Odi war dazu auch noch nicht ganz dort gewesen, also auf der Abfahrt, wo er jetzt ist. Und ja, ein Beat oder ein Mauro oder ein Jenks, die ersetzt ist nicht einfach von heute auf morgen und gerade wenn die aufhören.
Gut, Beat Feuz ist in Kitzbühel 23 sein letztes Rennen gefahren. Ein paar Wochen später ist der Marc Odermatt Abfahrtsweltmeister geworden.
Ja, aber also, ich meine, wir haben über 3 Jahre ist eigentlich die ganze Abfahrtsmannschaft, die so etabliert war, ist zurückgetreten.
Ja.
Eben, ob jetzt da einer ein bisschen mehr oder ein bisschen früher oder ein bisschen später, aber es hat trotzdem die Erfolge, die nachher das ganze Team hatten, die haben wir nicht sofort immer gehabt.
Ja.
Mal bin ich ein bisschen vorne gewesen, neben Beat, mal ist der Odi, mal sind wir das Dritte, mal ist der Beat nicht, sondern wir zwei. Aber, und da öffnet sich immer für einen gewissen Zeitraum auch ein bisschen eine Lücke. Und das muss man auch so hinnehmen. Es sind nicht alles nur Maschinen und hey, da und du musst und alles. Es sind auch noch ganz, ganz viele andere, die extrem gut Ski fahren und die auch um Sieg und Podest mitfahren können. Darum ist es auch mal okay, wenn es nicht ein Podest gibt. Und das muss man auch so wirklich
akzeptieren,
genau, Banken.
Gerne geschehen. Fakt ist, du bist der erfolgreichste Zürcher Skirennfahrer seit dem Peter Müller.
Oh, jetzt Box auf Pandora.
Nein, ich meine, Peter Müller ist eine trippbare Figur. Ich habe schon den einen oder anderen mit ihm ausgefochten, kann ich hier so sagen. Du bist ihm, glaube ich, einmal bis jetzt begegnet, oder?
Einmal, ja, und da bist du auch dabei gewesen.
Das ist dort, wo er dich nicht in Sportgeschäft hat reingelassen.
So hat es angefangen, ja.
Was war dort das Problem? Ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern.
Ich weiß auch nicht mehr ganz genau. Es war, ich hatte Ochsensport als Kopfsponsor, als Hauptsponsor. Und mega stolz darauf gewesen, genau gleich, wenn ich jetzt mit Rico mega stolz drauf bin.
Dass man das aber, auch noch unterbracht hat.
Nein, aber einfach, so nein, ich finde immer, also, jegliche Partner, aber auch vor allem gerade der Hauptpartner,
ist existenziell für euch.
Brutal. Und ja. Darum scheue ich mich nicht, egal, sei das BWM, sei das, Ochsensport davor, um das immer ja. gut und immer dankbar, zu sagen. Und der Peter Müller hat ein Sportgeschäft gehabt. Ich weiß nicht, hat das immer noch?
Immer noch.
Dort gerade bei Bar umeinander.
Mittlerweile hat er seinen Einsiedel. Also, wenn er beim Beachmüller einkaufen will, mit dem Sport heisst, so, der
Einsiedel. Aber nehmt nicht doch den Sportkampf ja. mit, weil er lässt euch nicht rein. Und dann hat er da so ein bisschen gesagt, dass es kein Interview gäbe mit dieser Kappe in seinem Laden drinnen und so. Und,
ja. Keine Fotos hat er, glaube ich, gesagt.
Oder kein Foto, oder? Ja, genau.
Genau. Oder er ging nicht mit ihm auf ein Foto, oder? Ja. Wo eine Firma auf dem Kopf hat, die Preise abdrückt in dieser Branche. Oder?
Irgend so etwas. Ja. Und ja, dann ist halt, ja, dann ist es von Anfang an nicht das Einfachste für euch gewesen. Sagen wir es und belassen wir es doch bei dem.
Nein, ich kann es so erinnern.
Aber man muss sagen, was Schluss... Peter Müller natürlich auch im Skisport gut da hat. Also, der Franz Heinzer war ja lange mein Trainer gewesen. Mhm. Und er hat gesagt, also die Zeit dort, die wären niemals so erfolgreich gewesen.
Er hat alle besser gemacht, ja. oder? Mit seinem, genau. mit seinem
ja.
Ex.
Es sind halt alle gegen ihn gewesen, ja. irgendwo durch. Ja.
Bergler haben sich ja nicht können eingestehen, oder? Dass ein Flachländer oder schneller ist.
Ja, und, aber ja, meine, schlussendlich, ja, haben die auch fünffach Sieg, sechsfach Sieg dürfen ja. feiern. Und irgendwo durch dürfen wir, glaube ich, die Erfolg zu einem gewissen Mass auch am Peter Müller ein bisschen okay. zuschreiben oder ihm anrechnen lassen. Weil was er dort, eben, wie er das Team, ob die Art und Weise richtig war, egal, aber mit, wie sie funktioniert haben, und da gehört ja auch Karl Fräsner auch noch ein bisschen, mhm. der ist auch nicht ganz unschuldig in dieser Geschichte, wie er anscheinend ein bisschen auch.
Wahrscheinlich einer von den genialsten Strategen, die sie gegeben hat.
Genau, der strategisch clever aufgeleistet hat, dass es so ein bisschen ein Gegeneinander war, das schlussendlich zu dem Erfolg geführt hat. Also ein Gegeneinander, das dann zum Miteinander wird, oder? Aber ja, meine, Peter Müller, ich glaube, Peter Müller und Beat Feuz sind wahrscheinlich die besten Abfahrer, die die Schweiz je gehabt hat.
Ja, Franz Heinzer ist auch weit vorne.
Ja, aber jetzt meine ich rein Sieg und Kugeln ja, ja. und alles, da ist, glaube ich, der Franz nicht ganz dabei.
Ja, Franz hat zweimal den Abfahrtsweltcup gewonnen, oder? Ist aber auch okay. Weltmeister, ist
ja,
nicht
ja.
Olympiasieger.
Aber was hat der Peter Müller 24
Abfahrtsiege, ja. oder? Weltmeister.
Das hat, glaube nicht mal der Beat, so viel.
Beat hat meint die 17.
Ja, genau. Oder insgesamt. Dafür 4 Kugeln.
Genau.
Ja.
Viermal
also ich nehme auch lieber am Beatrice Palmer definitiv. Plus Olympiasieger, plus Weltmeister, Dritter im Beaver Creek.
Also ist in Beaver Creek Dritter gewesen, ist 2017 der Weltmeister geworden in St. Moritz. Dann hat er Bronze, 2 Medaillen geholt in Korea.
Stimmt, oder? Genau. Einmal Silber, einmal Bronze, zweimal Bronze.
Er hat Bronze geholt, nein, Silber geholt im Super-G und Bronze
genau.
in der Abfahrt
genau.
hinter den beiden Norwegern.
Ja. Genau. Also sein Palmares ist, also dann, Beat ist für mich
im 21 in Cortina wieder Bronze, 22 ja. Olympiasieger wurden in der Abfahrt.
Ja. ja. Und ja. Ja, der Beat ist wirklich also für mich einer von den angenehmsten, geselligsten und grossartigste Teamkollegen, die ich je gehabt habe. aber niemand irgendwie kränken oder schwächen, ja. Aber der Beat ist immer, ist, ja. Ja.
Aber hat vor der Olympia-Abfahrt 22 hat er eine Aussage getätigt. Oder nach der Abfahrt.
Nach der Abfahrt, ja.
Oder, aber oder, genau darum oder hat Veto im ersten Moment. Was hättet ihr denn genau gesehen?
Also das war ja meine beste Saison gewesen dort. Ja. Ich bin in Beaver Creek 7. Genau, ich bin aus einem sehr schwierigen Jahr gekommen. Nachher 13., 12. In Lake Louis, 7. In Beaver, 3. In Gröden, 3. In Bormio, Wengen irgendwie 8., Kitzbühel 6. und 8. oder so etwas. Ja. Und bin im Standing dort, glaub, gerade eins hinter ihm oder so etwas gewesen. Und dann eben Olympia-Abfahrt und so, und am Abend sind wir zusammen und so, und habe nicht einfach gefragt, hey, Scheiße, wie machst du das, dass du auf jeweils genau an dem Tag bei diesen Anlässen immer gerade voll da bist? Da sagte mir, ja, also mit dir habe ich jetzt eh nicht gerechnet. Die kann ich nicht auf eine Favoritenliste gehabt, wer mir gefährlich wird. So hat er es gesagt. Denkt so, aber für das habe ich eben
aber mega gerne gehabt. Aber im ersten Moment
ja, klar, hätte ich das richtig angeschaut. Wenn du so etwas sagst, wenn du so eins von diesen Idolen, die du hast, oder? Ja. Und dann lässt er dir das einfach so ungefiltert in dem Moment genau so rein. Mhm. Klar tut das weh, aber genau für das habe ich ihn eben auch so geschätzt. Das ist auch nicht irgendwie diplomatisch vorgegangen oder irgendetwas. Du hast immer gewusst, was du bist. Genau. Wenn du einen Scheisstag gemacht hast, hast du gesagt, Vollidiot oder was auch immer. Und dann ist die Sache aber immer wieder erledigt gewesen, oder? Und das habe ich ihm eben mega hoch angerechnet. Und er war immer sehr ehrlich gewesen. Also man konnte ihn fragen, hey, was meinst du da so oder so und so. Und dann hat er gesagt, ja, er probiert es vielleicht eher so. Und es ist der Austausch mit ihm, obwohl er eben alles gewonnen hat. Also ich wollte auch nicht sagen, dass der Austausch jetzt schlechter ist. Aber dort habe ich noch so viel lernen von ihm. Und er hat das zu einem gewissen Grad oder bis zu einem gewissen Grad auch zugelassen, dass man von ihm lernen darf. Und darum habe ich ihn einfach so geschätzt, wie er war.
Eines von deinen grossen Idolen in der Jugendzeit war ja der Carlo Janka.
Ja, definitiv. Und der Swindal, die zwei.
Ja, und mit dem Janka hast du es geglaubt. Das ist, glaube ich, nachher, wo du ihn hast lernen kennen im Team, ist es nachher nicht Liebe auf den ersten Blick gewesen.
Mal nachher im Team drin, schon, aber es war mehr gewesen. ich bin das erste Mal mitgenommen worden, 2013, 14, irgendwo dort umeinander, auf Kreuzfeld, aber nur für die Trainings. Von Anfang an klar gewesen, weil auf dieser Strecke ist Junioren-WM gefahren worden, die Woche drauf. Und dann hat mich dort der Tom eigentlich mitgenommen gehabt. Und dann hat der Jens kein Wort mehr geredet und dann hat er nur so gefragt, bist du der Physio?
Bist du der Teamphysiotherapeut? Das ist genau das, was man hören als junger Abfahrer.
Genau. Aber nachher, wo ich nachher in das Team reingekommen bin, dann ist es kein Problem. Dann haben wir null. Also er ist ein ich glaube, also ohne jetzt ihm das anzumachen, aber ich glaube, eher ein bisschen der introvertiertere Mensch. Aber er ist, wenn man ihn mal ein bisschen kennt, er hat so einen coolen Humor, ja, und er ist definitiv so ein todlieber Mensch. Ja. Darum, also ja, ich habe die Zeit allgemein, aber eben, Gysin kommt noch dazu, ein Mauro Gavietzl kommt noch dazu. Also wirklich das Ganze zusammen, ich habe es mega cool gefunden mit ihnen.
Ist dir in diesem Zirkel so schon einer begegnet, wo du einfach musst sagen, nein, mit dem kann ich es einfach nicht?
Ich habe lange gemeint, eben, sei der Rogi.
Ja.
hat sich herausgestellt, auch das ist nicht. Wir können sehr gut miteinander mittlerweile. Drum. Nein, ich glaube wirklich jemanden, wo ich gar, also nein. Ich glaube nicht.
Gut. Wunderbar.
Es ist wirklich eine coole Familie, international. Und, ja, ich freue mich, zum dort wieder bald dürfen mitmachen. Aber ich hoffe natürlich trotzdem, dass ich schneller bin als die anderen.
Wir hoffen es alle sehr, lieber Nils. Auftakt von der nächsten Weltcup-Speed-Saison ist voraussichtlich wieder Anfang Dezember in Beaver Creek. Oder?
Bin ich gespannt.
Gut. Nils, nochmal gewaltigen Dank, dass du bist hergekommen, dass
danke,
du dich
genommen
hast. Ich könnte noch ein paar Stunden weiter mit dir diskutieren, aber
ist immer spannend,
kann ein Regisseur, der langsam Druck macht, dass wir aufhören.
Ja, kann man schon noch ein bisschen.
Fortsetzung, es folgt in Beaver Creek. Ich freue mich drauf. Euch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, weiterhin viel Spass. G gibt noch ein paar wirklich heisse Weltcuprennen. Zieht nach die rein. Hopp Schweiz. Ade miteinander.
Tschüss zusammen.